eigentlich fast, wir haben jetzt eigentlich fast seit einer Woche kein Wort geredet.
Und ja, wir haben gestern kurz telefoniert und uns dann zurückgehalten, um die News direkt ehrlich im Podcast auszutauschen.
Schon noch ein bisschen weird, oder? Wenn man gar nicht mehr privat reden kann, weil man will, dass die, dass zumindest alle, die den Podcast hören, die Erzählung auch in echtem Gefühl mitbekommen.
Ja, weil so aus eigener Erfahrung ist es meistens so, dass wenn man was zum ersten Mal natürlich erzählt, ist es viel besser, als wenn man dann versucht, es zu replizieren.
Authentizität.
Genau, deswegen weißt du noch nicht, wie mein Balkantrip war.
Ja, genau. Hey, Jana, sag mal, was hast du die Woche gemacht?
Victor und ich sind 5 Tage durch den Balkan geradelt. Also wir sind nach Belgrad geflogen und wollten nach Thessaloniki. Am Ende waren wir da nicht. Aber es ist, wir haben sehr viel erlebt auf dem Weg trotzdem. Und viel Unvorhersehbares für uns und für die Filmleute, glaube ich, auch. Aber es war eine super schöne Erfahrung, alles zusammen. Ja, ich weiß gar nicht so richtig.
Also ich muss kurz am Anfang, keiner weiß, Victor, wer ist denn Victor? Ja, Filmleute, hä, was ist los?
Ja, okay, also ich hole euch mal kurz ab. Also Victor Bosoni, der das TCA letztes Jahr gewonnen hat, der vorletztes Jahr auch schon mitgefahren ist bei TCA Nummer 10 und seinen Ausweis, sein Passport hat liegen lassen.
Das ist in der so gemein, diese Story wird für immer, die Story wird für immer sein Steckenpferd sein.
Es ist auch legendär.
Sein. Wer ist ein Victor? Auf jeden Fall. Der, der seinen Pass liegen hat lassen.
Unglaublich starker Fahrradfahrer, sehr, ist 24, ist U23 Rennen gefahren und er hat mir jetzt auch erzählt, warum er damit aufgehört hat und so. Also wir haben uns ziemlich gut kennengelernt, das war cool. Auf jeden Fall hatte er bei TCA Nummer 10, oh, ich habe jetzt eine Woche Englisch gesprochen, sorry, jetzt wird es mit dem Denglisch noch schlimmer.
Oh, excuse me, since I was in the US, I can't speak German anymore.
Ja, jedenfalls hat er bei TCA Nummer 10 sein Passport liegen lassen und ist über den Großglockner und hat, ihm fiel es dann später an der Grenze zu Slowenien, glaube ich, auf. Und anstatt auszusteigen, ist er zurückgeradelt, hat seinen Ausweis geholt, ist wieder über den Großglockner zurück und hat insgesamt 500 Kilometer extra gemacht, hat trotzdem in den Top 20 gefinisht. Und ich fand das damals schon sehr beeindruckend.
What a legend.
Crazy. Und letztes Jahr hat er dann auf jeden Fall souverän gewonnen. Auf jeden Fall, jetzt waren wir im Balkan jedenfalls unterwegs zusammen und es war eine Produktion für eine Kollektion von Rafa geshootet. Aber der Plan war das nicht so Stage-Fotoshooting zu machen, sondern wir fahren wirklich richtig Fahrrad. Das heißt, Victor und ich haben die Route geplant und dann waren 2 Autos dabei und ein Stunt-Motorradfahrer, Stanko, der war mega cool. So ein Serbe, der die ganze Zeit Kette geraucht hat und richtig authentischer Typ mit, aber sehr großem Herz. Es war schön. Die ganze Gruppe ist überhaupt über die Woche sehr ja, zu einer freundschaftlichen Crew zusammengeschweißt. Ich fand es sehr schön, auch weil es eben so viele Probleme und Unvorhersehbarkeiten auch zu lösen gab. Glaube ich, hat uns das ganz schön zusammengeschweißt. Ja, jedenfalls sind wir halt bei 4 Grad und Regen gestartet in Serbien. Das wurde dann über den Tag zu Schnee. Es waren, glaube ich, ernsthaft die beschissensten, Bedingungen, in denen ich für so lang geradelt bin. Das war abartig. Ja, wir haben dann irgendwann, also Victor und ich waren ziemlich stur, wie man das halt auch in so einem Rennen so ist. Am Anfang war es auch noch witzig. Also über den ersten Berg durch Schnee tragen war irgendwie auch noch ganz cool. Also war auch mega schöne Landschaft. Super remote, schöner Gravel, wenn der nicht vom Schnee verdeckt war. Zwischendurch haben wir angehalten und haben uns mit serbischen Spezialitäten, es war crazy, Victor hat sich so ein Brot bestellt, es war wirklich so ein Leibbrot mit Käse drin. sehr, sehr sinnvoll auf jeden Fall beim Bikepacken. Wieder aufgewärmt und irgendwann aber, als es dann dunkel war, irgendwann haben die Filmleute abgebrochen und haben gesagt so, hey, wir glauben, es ist nicht mehr sicher, ihr könnt nicht mehr sicher bergab fahren, eure Hände sind, wir sehen, dass es euch nicht gut geht, wir fahren jetzt in die Unterkunft. Und die haben uns dann ins Auto gepackt und wir sind dann in die Unterkunft gefahren, nachdem wir dafür 7 Stunden im Schnee und Regen unterwegs waren. Das war schon ein ziemlich tougher erster Tag.
Aber es war eigentlich schon geplant, dass ihr quasi eigentlich durchfahrt, oder? Ohne Unterkunft, oder habt ihr ja schon...
Nö, ich meine, das war in dem, nee, durchfahren war nie der Plan. Also Bikepacken, okay. Nicht wie im Rennen, so war der Plan. Und dann am Abend war natürlich gleich mal das volle Programm mit, das Fahrrad war voller Matsch und Schlamm und die ganzen neuen Klamotten, die wir überhaupt nicht zeigen konnten, weil wir halt komplett eingepackt waren. Also es war nichts mit Sommer-Kit-Shooten, sondern also es war wirklich übel. Naja, jedenfalls dann halt so Fahrrad in der Dusche putzen und so, sowieso alles, was die cool fanden. Und dann hatten wir ein bisschen eine Krisensitzung beim Frühstück, was wir jetzt machen, weil das Wetter war mindestens genauso, wenn nicht noch schlechter.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich meine, in den ersten 7 Stunden, wenn da so Kackwetter ist, habt ihr überhaupt was gefilmt, weil da habt ihr keine Klamotten gesehen oder so?
Ja, doch, die haben schon alles dokumentiert, aber es war auf jeden Fall nicht das, was sie wollten. Aber
ja. Ja, ja.
Ich glaube, die waren trotzdem ziemlich happy, weil dann war der Kontrast zu groß, also sehr groß, so was am Ende war. Wir haben dann aber einen Kompromiss gefunden, dass wir ein bisschen von der Story abweichen, weil das so für alle nicht cool war. Also für uns war es natürlich mega anstrengend, die Crew hat nicht das Kit shooten können, was eigentlich der Auftrag war. Der Motorradfahrer hat überhaupt gar nicht folgen können, weil der konnte nicht durch den Schnee. Dann hatten wir so einen fetten Jeep, der konnte zwar folgen, hatte aber ganz schön Probleme. Also wir mit dem Fahrrad waren halt deutlich schneller. Und es war alles nicht so ganz optimal. Aber genau, dann war die erste Krisensitzung beim Frühstück und wir haben dann beschlossen, dass wir 4 Stunden Richtung Süden fahren mit dem Auto. Irgendwie waren wir alle ein bisschen traurig, dass wir damit von dem Plan abkommen, halt alles durchzufahren. Auf der anderen Seite war ich auch sehr froh, dass wir nicht nochmal sowas machen. Genau, und dann so sind wir einfach mit dem Auto so Richtung
Süden. Land. Ach so, wo war denn Serbien?
Ja, wir sind von Serbien nach... Gott, schau, es ist so viel passiert, als wäre es ein TCA, ich sag's dir.
Was ist denn drunter? Ist das nicht Bosnien? Ich weiß es aber auch noch, als ich dich beim TCR verfolgt habe, habe ich auch Schwierigkeiten gehabt, mir zu merken, was ist. Nee, fuck, Kosovo seid ihr, entweder oder Montenegro.
Nee, wir sind nach Montenegro.
Okay.
Genau, wir sind dann Richtung Montenegro und sind da weitergefahren, weil ursprünglich war der Plan halt da Richtung Domitor zu fahren, da war natürlich noch so viel mehr Schnee, dass es überhaupt nicht möglich war. Und wir sind dann auf dem Weg, sobald halt die Straße okay war, sind wir weiter geradelt. Also einfach so mitten am Tag. Und das war ziemlich cool. Dann genau sind wir da bis in die Nacht geradelt, ziemlich lang. Und ich darf übrigens nichts auf Strava teilen, deswegen seht ihr die Route alle nicht. Aber die wird dann mit der Kollektion veröffentlicht und auch die Fotos und so. Wir mussten ein bisschen
aufpassen.
Kommt
der bald?
Ja, es ist schon in 4-5 Wochen.
Mhm.
Ja. Ja, und dann hatten wir eigentlich einen ziemlich coolen Tag noch, sind in die Nacht gefahren, es war voll schön. Dann gab es auch ein paar Probleme, weil man natürlich mit dem, ich weiß nicht, wie ihr das beim TCA gemacht habt, aber es gibt irgendwie kleinere Grenzen. Also wir wollten dann über die Grenze nach Albanien, noch in der gleichen Nacht. Und Victor und ich konnten auch durch, aber die Leute mit dem Film-Equipment und so, die haben so eine Special-Abfertigung gebraucht und es ging an der kleinen Grenze nicht. Deswegen mussten wir wieder dann ad hoc umplanen, sind zu einer größeren Grenze gefahren, was nochmal eine Stunde Auto war, um dann irgendwann in der Nacht an dieser größeren Grenze zu sein, um dann nach Albanien zu gehen.
Kann ich dir sagen, wie das war? Kann ich dir ganz kurz? Das ist eigentlich auch eine funny Story. Also ja, genau, was wir dich damals verfolgt haben, also wir hatten ja quasi zweimal den gleichen Caddy und einmal haben wir Joschka und einmal Jana verfolgt beim TCR. Und wir sind, glaube ich, auch, waren wir nicht auch Montenegro oder war es Kosovo? Ich weiß gar nicht mehr, du weißt es sicher auch nicht mehr, wo du durchgefahren bist. Ja, beides. Und wir hatten ja quasi nicht nur unsere Kameragruppe dabei, sondern wir haben da auch drin gepennt in den 2 Caddys hinten mit so einem Ausbau und haben halt dann immer bei den Grenzen so Schlafsack rausgelegt und die Kameras halt so weggepackt, dass das ausschaut, als wären wir einfach Urlauber.
Mhm.
Weil, was Leute nicht wissen und ich bis dahin auch nie mitbekomme, weil ich in der EU aufgewachsen bin, dass an Grenzen tatsächlich Autos einfach normal immer durchsucht werden. Also das ist ein Ding bei Grenzen, das kennen wir Europäer innen-europäisch gar nicht so. Hat mich auch ziemlich geflasht. Und dann hat die, klar, wenn die halt 2 Kameras sehen, denken sich ja, okay, sind halt Urlauber, dann passt das schon und dann machen die nichts. Aber wenn du halt ein fettes Set hast mit professionellem Kamera-Equipment, dann wollen die halt alles sehen. Aber noch eine funne Anekdote, weil wir sind ja mit dem Christian Fuß gefahren und der hat scheinbar auch noch nie gecheckt, dass man einen Fahrzeugschein im Auto haben muss. Fahrzeugschein Nummer 1 und 2 gibt's ja. 2 hast du daheim, 1 hast du dabei. Pflicht. Und dann kommen wir an der Grenze zu, ich schätze, das war Serbien an. Und dann sagte sie, ja, Fahrzeugschein bitte. Und dann holte sie so eine Kopie, so einen Zettel raus. Ja, hier. Dann die an der Grenze so, Digga, das hast du geklaut, das Auto. Das beschlagnahmen wir jetzt. Weil ohne Fahrzeugschein kannst du hier nicht weiter. Und dann haben wir irgendwie rumgesteht, okay, wir drehen um und so. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen es jetzt an der anderen Grenze nochmal, gehen das Risiko ein. Und währenddessen haben wir mit dem Stiefvater vom Christian ausgemacht, dass er nach Sarajevo fliegt, den Fahrzeugschein bringt und wieder heimfliegt, damit wir dich weiter beim TCR verfolgen können. Ja, richtiger Pain. 500 Euro, der Stiefvater angerufen, ja, freilich, ja, mach ich gleich, ja, fliege gleich los, ja, super. Nächsten Morgen 6 Uhr Flieger gegangen, dann war er 2 Stunden am Flughafen, dann sind wir heimgeflogen, wir haben den Fahrzeugschein genommen, sind weitergefahren.
Krass.
Funny Geschichte aus dem alles, damit wir einen schönen Film gemacht haben.
Ja, genau. Naja, ähnliche Probleme hatten wir Jedenfalls auch. Also obwohl, das war halt, die hatten alles mega so aufgelistet und auch einen Brief für die Regierungen und sowas, für was das ist. Und trotzdem konnten halt nicht alle Grenzen das dann handhaben, auch also offiziell, sondern wir mussten an eine andere Grenze fahren. Genau, und ich glaube, der dritte Tag Albanien war dann so mein Favorite. Der war wirklich richtig cool. Und wir sind viel Fahrrad gefahren, das Wetter war schön, warm, also so 24 Grad. Wir hatten einen schönen Mix aus Gravel und Straße und ich habe zum ersten Mal gemerkt, also ich fand den Balkan schon davor, während den TCRs, die ich gefahren bin, halt super cool. Dieses Mal war es noch viel intensiver, weil wir halt, ich war nicht müde, ich war genug ausgeruht, um alles so aufzunehmen.
Hast du mal was gesehen von der Welt?
Ja, ich meine, ich dachte immer, ich erlebe das genauso, aber wenn man dann merkt, okay, wenn ich richtig wach bin und wenn meine Aufmerksamkeit nicht nur im Tunnel ist, sondern so viel. Ich merke die Gerüche um mich rum viel mehr. Ich sehe viel mehr Menschen. Es war richtig herzvoll. Es war mega schön. Also Victor und ich hatten eine saugute Zeit. Wir sind schnell gefahren, hatten echten Spaß an vielen kleinen Stops mit den Locals auch. Super viele Tiere gesehen, wie das halt im Balkan auch so ist. Männer mit Eseln, Männer mit Kühen, Männer mit Ziegen.
Und die krasse Herzlichkeit, oder? Der Balkan ist auch so nett. Ich finde das
ja,
unglaublich.
Ja, Albanien
krass.
War einfach sofort überschwänglich. Also auch davor waren natürlich die Menschen nett, aber in Albanien war wirklich ist krass. Also alle winken, auch die aussehen wie Drogendealer und Gangster mit den fetten Karren und so, auch die lassen einen vor und blinken und winken und so. Die Leute reichen Wasser aus dem Auto raus und lassen das Fenster runter und fragen, woher wir sind und so weiter. Also sie sind sehr outgoing.
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also es ist krass überraschend.
Es war mega schön. Und ja, an dem Tag sind wir auch lang und viel gefahren. Es war schön. Und ich sage die ganze Zeit, es war schön. Am Abend, am Nachmittag noch Fun Fact. Am Nachmittag, also wir fahren so, da sind ja mega wenige Fahrradfahrer oder gar keine. Ich glaube, wir sind nie, also natürlich fahren Leute Fahrrad, aber halt für Zwecke, um Sachen zu transportieren oder Kinder, um zur Schule zu gehen oder so. Und dann kommen uns zwei entgegen mit Auflieger auf Mountainbikes, bepackt und wir haben direkt angehalten, die halten an. Und wer war's? Andrew und Hannah von Lost Dot. Die
haben Quatsch.
Ja, krasser Zufall, oder?
Okay.
Ja, was ist das für ein krasser Zufall? Ich meine, wir hätten uns, dass wir uns da begegnen, ist wirklich irre. Wir wussten nicht, dass die dort sind und sie wussten ja auch nicht, dass wir dort sind.
Klar, die scouten für TCR, oder?
Ja, die scouten für Accursed Race nächstes Jahr.
Andrew hat es mir sogar erzählt. Ich habe ihm geschrieben, weil er hat gesagt, er sitzt im Zug nach, ja, der war ja auch unten unterwegs.
Ja, und es war mega schön, weil der ganze Trip hatte natürlich so TCR-Vibes, weil wir an ganz vielen Orten waren, an denen wir auch im Rennen waren. Wir sind zum Teil Victors Rennroute nochmal nachgefahren und an dem gleichen Abend in Albanien sind wir auch am Checkpoint dann eingekehrt und haben dort übernachtet in Albanien nach der Fähre, wo ich mittags war. Und dort die Leute wieder zu sehen, die sich auch an uns erinnern konnten und so, es war super schön.
Der Checkpoint in Albanien war an dieser Teerstraße, an diesem Semipass? Nee.
Es war in so einem kleinen Dorf in Burre, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Kleines albanisches Dorf oder, ja genau, und das war ein Hotel eigentlich. Das Witzige war aber, dass wir hatten an dem Abend ein Hotel gesucht, was ja gar nicht so einfach ist für 7 Leute ad hoc. Also wir waren zu 7 insgesamt mit den Filmern und dem Motorradfahrer und so. Und das war dann eigentlich Zufall, dass wir da gelandet sind. Victor und ich steigen aus im Dunkeln und sagen, das ist der Checkpoint.
Voll geil.
Ja, voll schöne Flashbacks.
A ride down memory lane.
War auch so witzig, dass wir beide im Rennen nicht gecheckt hatten, dass es ein Hotel ist. Also, dass man da halt übernachten kann. Wir sind ja einfach nur rein, haben eine Cola geholt, den Stempel und sind wieder los, um dann zu checken, was ist mega der schöne Ort und man kann da übernachten und das gibt da Essen und alles.
Wenn man mal ein bisschen Zeit hat, gell?
Ja. Ja, und am Ende sind wir da dann für 3 Nächte geblieben, weil wir eine weitere Krisensitzung hatten, um herauszufinden, dass das sehr schwierig wird, so weiterzugehen und alle Erwartungen zu erfüllen. Also Victor und ich viel Fahrrad fahren, die Filmleute das, was sie filmen wollen. Dann auf der anderen Seite der Konflikt mit der Story, dass wir eigentlich von A nach B wollten und halt Bikepacken und dass die Route nach Thessaloniki geplant war und so. Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir von dort aus ohne Auto, aber TCA-Sachen quasi nachfahren. Also wir sind den TCA Nummer 9 Parcours abgefahren und hatten trotzdem lange Tage, auch halt früh aufstehen, lang Fahrrad fahren, aber so, dass wir halt eine Base hatten. Und ja, am Ende haben wir gemerkt, dass das, glaube ich, für uns alle der beste Kompromiss war, weil das weiter so zu verfolgen wäre die Tage waren halt super lang. Die Filmleute hatten oft überhaupt nichts zu essen oder irgendwie. Ich glaube, die hatten auch alle ein bisschen unterschätzt, wie krass das eigentlich ist. Also Hut ab an die TCR-Crew bei dir, Stefan.
Ach so, ja gut.
Ja, und es war richtig schön dann dort. Also wir hatten dann auch mehr Zeit, weil wir halt mal an einem Ort bleiben konnten, auch mit den Locals zu interagieren. Wir sind Fahrradrennen gegen die Kinder in dem Dorf gefahren. Und ich glaube, nach den 3 Nächten dort kannten uns alle. Wir sind natürlich super aufgefallen. Und auch den Parcours von TCR Nummer 9 dort abzufahren war sehr schön. Natürlich, man kann sich eigentlich darauf verlassen, dass was die Hannah und Andrew da scouten, ist immer besonders. Auf eine Art und Weise. Also
gut, dass du besonders gesagt hast und nicht schön, weil das wäre
schwierig. Oft sind die halt auch sehr, sehr hart. Ja.
Ja, sagen wir mal bestimmt, die machen sich ja halt Gedanken. Man merkt ja, dass da was dahinter steht. Ist nicht einfach nur, fahr mal da lang auf Komoot.
Ja, genau. Ja, genau, so war das. Und dann hatten wir endlich Sommer und eine richtig gute Zeit in Albanien.
Wir hatten
und
hier aber auch Sommer.
Ja, I know. Ich bin jetzt auch zurück im Sommer. Ja, ich habe ein bisschen Victor Bosoni Trainingscamp gemacht, weil...
Der ist schon zäh, oder?
Er ist schon schnell, aber es war cool. Also es war, glaube ich, auch richtig gutes Training für mich, so lange Tage und zwischendurch. Es war witzig, immer, also jetzt die letzten 2 Tage sind wir immer Sunrise und Sunset gegangen, wie man das halt bei einem richtigen, also bei einem normalen Fotoshooting auch macht. Und nachmittags oder mittags so von 12 bis 3 hatten wir immer Zeit, um halt zu schlafen, weil die Nächte waren ja dann sehr kurz.
Da gibt es ein Sprichwort. Zwischen 11 und 3 hat der Fotograf frei.
Ja, und wir Rider dann entsprechend auch. Aber was wir gemacht haben, ist, wir sind halt Fahrradfahren gegangen, auch noch.
Sonne lacht, Blende 8. Vordergrund macht Bild gesund.
Okay.
Ja, ja.
Es war schön.
Ja,
geil. Es war cool zu sehen, wie krass Victor auch Fahrradfahren liebt. Also,
Wir
haben ganz viele kleine Sprints gemacht und uns ja aus dem Leben erzählt. Es war schön. War einfach cool, auch so, wie die Leute zusammengeschweißt sind.
Ich finde es aber noch beeindruckend, dass er einer der ist, der sehr weit vorne fährt, aber auch so extrem jung ist, weil so Ultra ist ja eher so ein Ding, wo man so macht, wenn man nicht mehr so spritzig ist. Weil mit 24 kannst du ja eigentlich noch sprinten. Aber ja, also für die Verhältnisse ist er relativ jung.
Ja, er ist halt früher diese U23-Rennen gefahren, mehr oder weniger, also schon professionell. Also genau, einige Teammates von ihm damals sind jetzt World Tour.
Das eine, was du da nicht gesagt hast gerade, aber was eigentlich für mich relativ interessant ist, ist, die haben alles auf Film gedreht. Also
ja,
nicht,
ich weiß ehrlich
Film
gesagt
gedreht.
Nicht, wie viel ich überhaupt erzählen darf.
Das kann man schon erzählen.
Also die haben alles analog gefilmt und fotografiert. Ich habe danach ein Foto gemacht von den Filmrollen. Ich muss das mal auf Instagram teilen oder fragen, ob ich darf. Es ist insane, es sind so viele. Und
die Kohle auch, der Aufwand, die Zeit.
Ja, vor allem war natürlich auch die ganze Zeit so ein bisschen eine Anspannung, dass man nicht weiß, was jetzt eigentlich dabei rumkommt. Also niemand kann, ist es jetzt überhaupt gut geworden oder was? Wie sehen die Fotos und der Film aus?
Ja, sonst halt AI drüber laufen lassen, passt schon. Eben genau ist der Punkt, weißt du, das ist so, die werden sicher auch irgendwie mit Rafa irgendwie abflexen, hey, das wurde alles analog gemacht, weil ich meine, das ist ja der Beweis, dass es halt real, real, real ist.
Mhm.
Und das ist schon viel wert. Schon cool.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also wirklich sehr, wie das Ergebnis sein wird.
Ich auch. Bin ich tatsächlich auch gespannt.
Ja.
Du hast mir auch mal ein Bild geschickt, wie die aus dem Kofferraum rausfilmen. So, hab mich gleich wieder gesehen, nur mit einer leichteren Kamera.
Ja, die hatten super viele sehr alte Kameras dabei. Also, ich weiß nicht, so eine Filmkamera, die sieht aus wie eine Pistole.
Ja, genau. Das sind so 16mm oder 8mm Dinger, was sie hatten. Ich hatte dich ja gefragt, so, du, als du gemeint hast, die drehen also Film, dachte ich so, boah, krass, wenn die das jetzt auf einer Ari drehen oder so. Das wäre krass. Ari ist so der ist ein Made in Germany, so der Platzhirsch oder war lange der Platzhirsch beim Filme machen mit Film. Also was die meisten nicht wissen, dass die meisten Kinofilme, die wir so anschauen, ja eigentlich auch alle auf Film gedreht werden. Man denkt immer, das ist alles digital, aber ein Großteil, also Tarantino zum Beispiel oder Christopher Nolan, drehen alle auf Film. Und da dreht man eben eine Ari-Kamera. Und dann hätte ich gesagt, okay, krass, how much money kostet diese Produktion?
Ja. Die hatten auf jeden Fall mehrere verschiedene Kameras dabei, keine Ahnung.
Ja, das Zeug kostet alles nichts. Die sind alle super cheap, die alten Dinger.
Ja, die haben auch so sehr, so ganz witzige kleine Taschenkameras aus den 90ern gehabt, also Fotokameras.
Ja. Ja, jeder hat seinen eigenen Look und jeder hat Film anders und so.
Ja.
Ich bin gespannt.
witzig war das für uns auch, dass die ja immer, also sie haben so geshootet und gesagt, oh shit, der Film ist voll, müssen kurz wechseln. Schnell zum Auto wechseln, Fusseln rauspusten.
Ja, wir haben vielleicht mal einen Akku gewechselt, das ist alles, was bei uns passiert.
Ja, ist auf jeden Fall, war eine sehr coole Erfahrung. Und das Ergebnis soll am Ende so ein kleiner Film auf YouTube sein und eben für Instagram und so weiter Fotos.
Habt ihr Voice auch gemacht, Voice Lines oder so? Oder?
Victor und ich haben so ein kleines Interview gegeben, was sie dann darüber machen wollen. Und es wurde extra Musik komponiert dafür, die dann darüber gelegt wird.
Ja. Okay, frage ich mich auch so, okay, ja. Rafa, warum habt ihr so viel Geld? Also, der soll lieber ein bisschen was abdrücken, weil ich hatte in der Zeit, wo du unterwegs warst, mit deiner Ambassadorin Kontakt, Ambassadorin-Managerin von Rafa, die Sophie, hatte ich einen Call vorgestern für ein anderes Projekt, das wir vielleicht umsetzen, Jana.
Ja, let's see.
Dead Ends and Dead habe ich es genannt. Lass ich jetzt einfach mal nur so stehen. Ja, genau, ich habe mit Rafa eben auch gequatscht, ob die vielleicht Bock haben, damit einzusteigen bei unserem vermeintlichen Filmprojekt. Und da hat sie auch gemeint, ja, genau, müssen wir noch mit Sam reden. Und Sam war ja bei dir dabei.
Ja, also die Leute, mit denen wir da unterwegs waren, die Filmleute, die von Rafa, auch der Motorradfahrer. Und wir hatten noch so einen Fixer, also jemand, der vor Ort alles der konnte die Sprachen, hat halt mit den Locals geredet, ob wir sie filmen dürfen, hat die Hotels organisiert, hat Essen organisiert, die Route adaptiert und sowas. Und alle, also es waren 6 Männer und ich, und am Anfang dachte ich so ein bisschen, let's see, wie das so wird. Also keine Vorurteile gegenüber Männern, aber ich hätte es auch cool gefunden, wäre noch eine Frau dabei gewesen. Aber die waren alle halt super empathisch, sehr fürsorglich, sehr emotional und zwar waren gute Menschen.
Ja, der Männerstempel geht halt nicht immer, ne?
Ja, sowieso. Ja. Und sehr talentierte Menschen, glaube ich, auch. Also ich bin umso mehr gespannt auf das Ergebnis.
Schön, dass du das sagst, weil ich habe ab und zu ein Problem mit falschem Feminismus, wenn immer so der Männerstempel drauf gemacht wird. Alle Männer sind jetzt so. Und ist nicht so. Es sind auch nicht alle Frauen so. Genauso wenig wie alle Frauen doofe Blondinen sind, sind nicht alle Männer emotionslose Steine.
Ja, Schubladen sind meistens doof, wenn es um Menschen geht.
Bissle. Wobei so manche Schubladen sind schon gut, wenn man so ein bisschen für sich selber so ein paar Leute mal in eine Schublade reinsteckt. Das ist fürs Gehirn sehr entspannend, weil man nicht so viel denken muss oder nicht so
deswegen,
viel individuell denken muss.
Deswegen macht das der Kopf ja auch, also so kognitive Effizienz. Also deswegen suchen Menschen eine einfache Antwort für große Probleme, stecken Menschen in Schubladen und so weiter. Ist halt einfach.
Ich glaube, das Wichtige dabei ist einfach, die Schublade darf halt nicht zubleiben. Also die muss halt immer schön halb aufbleiben. Die darf halt nie zugemacht werden, glaube ich.
Ja.
Oder?
Ja, da bereit umzusortieren.
Ja. Siehst du, jetzt haben wir da kurz psychologischen Inhalt geliefert.
Ja. Boah, übrigens, danke an alle HörerInnen, danke für das Feedback zu der Folge mit Siri.
Oh ja, Riesenfeedback. Das ist ja eine sehr beliebte Folge gewesen.
Ja, mich macht richtig glücklich, dass diese seltene Stimme im Radsport wie von ihr, also ein junges Mädchen oder eine junge Frau, dass die auf so viel positive Resonanz stößt. Und
ich wusste am Anfang nicht, was passieren wird, aber es hat mich überrascht. Ja.
Wirklich schön, ja. Es ist auch eine Bestätigung, dass wir mehr ungewöhnliche oder andere Blickwinkel auf Radfahren repräsentieren sollten.
Ja, viele Props gehen an die Eltern raus. Da haben alle gesagt, ja, so ein toller Papa und so. Ja, man weiß immer nur das, was man hört, aber das würde ich jetzt so auch sagen. Und also ich finde, am meisten bekommt man auch Feedback mit. Ich weiß nicht, die haben es sicher viele Leute geschrieben auch, oder?
Ja, ja, ja. Alle sind Siri-Fans. Manche wollten das Buch kaufen.
Die Schularbeit, hey klar.
Ja.
Printen und let's go. Bei Spotify ist, glaube ich, das Einzige, wo man kommentieren kann. Und da waren verhältnismäßig viele Kommentare zu Siri und durchweg positiv.
Ich hoffe, sie liest das alles.
Der meistgelikte Kommentar ist: Lieber Mama und Papa von Siri, ihr habt sehr viel richtig gemacht. Und der zweitmeiste Kommentar ist: Bikepacking zu den Eisbären, was für eine schöne Idee. Toll. Wir haben vergessen, Siri noch den Kontakt zu EvoCash zu stellen. Ich habe Nele gefragt, aber die
ich
ist so busy.
Ich habe gefragt bei Tobias, der die Taschen entwickelt.
Ah, Tobias und direkt, okay, weil ich habe Nele geschrieben und die ist busy wie Sau.
Ich schreibe dir nachher eine E-Mail, das geht klar.
Cool, ich dachte, ich habe mich drüber gekümmert, aber hast du das gemacht?
Easy, sorry, ich habe auch nicht darüber kommuniziert. Irgendwie war es auch alles ziemlich anstrengend, muss man sagen, die letzten 7 Tage.
Ja, fein.
Ich will noch eine Story von dem Trip erzählen.
Es war ja, sicher.
Eine Sache, die ich nicht vergessen werde. Wir sind in Albanien in ein Hotel eingecheckt, nachdem wir über die Grenze sind und so weiter. Und das Hotel sah von außen ziemlich fancy aus. Ziemlich fancy. Es war auch innen auf jeden Fall das besteingerichteste und teuerste Hotel wahrscheinlich, in dem wir so waren. Aber es war halt die einzige Option in der Gegend. Und dann ist man natürlich, ihr kennt es ja, wenn man da ankommt, dann erstmal alle Klamotten waschen, ausfringen, aufhängen, sich ein bisschen ums Fahrrad kümmern und so. Und dann war ich recht spät, bin ich ins Bett. An der Wand hinter dem Bett war so eine stoffüberzogene, weiß ich nicht. Und ich schaue da hin und da war eine Bettwanze. Alter, ich hab's so durchgedreht. Fuck mich, wenn ich jetzt schon nur dran denke, dann fängt's so an, mich so zu... Ah, oh, ist ein Albtraum. Weißt du, ich hab so oft bei so vielen Unterkünften und so gedacht, hier ist ein bisschen shady, so, ich weiß nicht, ob ich mich hier so wohlfühle.
Mhm.
Oh Gott, und dann habe ich in die Gruppe mit den Filmleuten geschrieben, so, guys, here's a bed bug. Und alles so, fuck, 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 fuck. Und dann gehe ich raus in den Flur und alle stehen da in Unterwäsche. So, alle so, shit, 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 shit. Alle waren natürlich schon im Bett und haben halt die Krise bekommen sofort.
Was habt ihr dann gemacht?
Ja, fuck, da habe ich halt ganz panisch, so schnell ich konnte, alles zusammengepackt, bin in den Flur mit meinem Zeug und habe halt gesagt, ja, also keine Ahnung, ich schlafe hier nicht. Und die anderen dann auch. Dann haben wir noch jemanden im Hotel gefunden, es war ja schon eins in der Nacht oder so. Und die haben uns dann sich natürlich tausendmal entschuldigt und ich weiß nicht, ob sie wirklich nicht davon wussten oder ob die so getan haben. Mhm. Haben uns dann alle neue Zimmer gegeben. Also wir hatten dann auch ein Upgrade in so noch größere, noch fancy Zimmer.
Aber ich habe die Bedbugs von dem Zimmer mitgenommen darüber?
Oh, ich habe mich halt eben nicht mehr wohlgefühlt. Ich konnte dann mich nicht mehr hinlegen. Also wir haben dann alles durchsucht, so die Betten abgezogen und so weiter und da war nichts. Aber ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. Und jetzt kommt die Fun Story. Dann habe ich halt kurz recherchiert, was man so machen kann. Und dann im Internet stand halt nach kurzer Recherche, dass das Bad in der Regel safe ist. Also dass man zum Beispiel auch, wenn man in eine Unterkunft geht.
Du hast in der Badewanne geschlafen.
Ich habe in der Dusche geschlafen. Dann alle meine Sachen zusammenpacken lassen, in die Dusche gestellt und dann habe ich die Isomatte und mein Schatz, ich ja sowieso dabei gehabt,
Zeig
mich einfach
ein
in
Bild.
Die Dusche gelegt. Ich habe kein Foto gemacht, das bereue ich sehr im Nachhinein. Wenn ich mich in dem Fancy Hotel, so in dem Fancy Hotelzimmer, so riesige Wasserfalldusche. Ja, und dann habe ich da aber ziemlich
gut geschlafen. Weißt du, da hast du eine Frau, die fährt dir 5000 Kilometer durch ganz Europa. Aber wenn ein Bedbug im Zimmer ist, dann schläft sie in der Dusche.
Ich habe mich auch am nächsten Morgen beim Frühstück, dachte ich so, shit, erzähle ich das jetzt oder was? Denken die dann alle vor mir? Bei dir haben einfach im Bett geschlafen und es war nix. Also niemand hatte irgendwas. Ja, klar.
Hey, wo wir auch schon überall draußen gepennt haben. Und dann... Na gut, aber das sind doch keine Bedbugs draußen, ne?
Ja, also ich fand's in der Dusche gemütlicher.
Ja, du kannst sowieso immer irgendwo pennen. Wenn wir unterwegs waren und wir sind irgendwie so hingelegt und dann so 2 Minuten später warst du sofort, sofort eingeschlafen.
Ja, das ist mein Superpower, glaube ich.
Ja, das ist Gold wert bei sowas. Also ist in der Dusche wahrscheinlich auch sofort eingeschlafen, oder?
Christian hat mir am nächsten Morgen geschrieben, so, hey, bist du noch in der Dusche?
Ja. Ach, schön.
Gut.
Ich war auch Radfahren, aber meine Geschichte schnell erzählt. Ich hatte 50 Kilometer Gegenwind. Punkt. War anstrengend.
Gutes Training.
Mhm. Also, good times in the Balkan. Hey, wir können einfach eine Balkan-Folge draus machen.
Ja, ich kann auf jeden Fall Balkan sehr empfehlen zum Fahrradfahren. Ich glaube, also ich habe übrigens auch meine Meinung zum, welches Fahrrad fürs TCA ein bisschen geändert. Weil ich meine, ich bin das TCA zweimal mit dem Ethos gefahren, mit 32 mm Reifen und es war auch sehr gut so. Also ich konnte sehr viel fahren. Als ich jetzt aber mit dem Gravelbike, also mit dem Crux im Balkan war, dachte ich, das macht eigentlich mehr Spaß. Also selbst wenn die Straßen asphaltiert sind, selbst dann gibt's halt super viele sehr schlechte Straßen, sehr viel Sand und Staub und Dreck auf der Straße, viele Schlaglöcher und so. Und die Abfahrten haben mir so viel mehr Spaß gemacht. Ich fand auch cool, ein bisschen flexibel zu sein. Also zum Beispiel um die Städte oder Ortschaften sind wir immer über so Gravel-Tracks herumgefahren. Auch der TCA-Parcours war schon hart, aber es war einfach technisch, sehr einfach mit dem Gravel-Bike. Jetzt nicht,
ja, klar.
Nicht so steil und nicht so schwierig, wie wenn man das mit dem Rennrad macht.
Aber ich glaube trotzdem fürs TCR ist 1032mm, also fürs gesamte TCR, abgesehen vom Balkan, schon besser.
Ja, ich würde halt sagen, es kommt drauf an, was man will. Also wenn ich jetzt gewinnen will, dann, ich war auf jeden Fall wieder mit meinem 1032mm Reifen. Aber wenn ich halt ein bisschen mehr spaßig oder ein bisschen mehr...
Gut, klar.
Ja, also, dann würde ich auf jeden Fall mit dem Crux fahren.
Safe, genau. Also, aber du fährst nicht zum Spaß.
Nee, also, ich nicht. Ich glaube nur so für vielleicht manch andere. Vielleicht ist es, ich hatte sogar auch das Gefühl, dass ich schneller bergab fahren kann mit dem Crux.
Das machen Leute eigentlich. Ja. Also 90%, das ist nur in deiner Welt so. 90% der Leute fahren da beim Gravelbike rum. Also das passiert schon. Das hast jetzt, die Erfahrung hast jetzt du gerade für dich neu gemacht, glaube ich.
Ja.
Ja. Aber das ist der Regelfall.
Okay, ja, verstehe ich jetzt.
Ja, ich auch. Gut, du hast ja 50 mm drauf und Reifen drauf gehabt und so, ne?
Ja, ich hatte 50 mm Reifen, die Pathfinder, die aber so slick in der Mitte sind. Das war eigentlich cool. Mhm. Also ich ging auch schneller und besser, als ich dachte. Ja.
Mhm. Mhm. Ich fand es damals auch witzig, als wir dich verfolgt haben. Und ich habe ja ein Gravelbike dabei gehabt, als wir dich gefilmt haben. Und auf dem Parcours durfte ich ja mitfahren. Sinn. Und du musstest halt immer absteigen, schieben und was sie sich tragen. Und ich konnte halt eigentlich fahren.
Ja.
Ganz chillig.
Ja, voll. Vor allem, man unterschätzt auch ein bisschen, dass wenn man halt schon müde ist und so, und dann muss man sich mit dem Rennrad schon auch sehr konzentrieren, wo man eine gute Linie findet und so.
Ja.
Vor allem im Dunkeln auch ein bisschen schwierig.
Aber hat jetzt zweimal funktioniert.
Voll. Ja, mache ich auch wieder so. Es war sehr schwierig, sich vegetarisch zu ernähren. Also, ja, ich weiß nicht.
Klar.
So, Balkan, super cooles Reiseland auch mit dem Fahrrad. Es gab sehr viele Gravel-Tracks, die ich da noch fahren wollen würde. Vielleicht auch mit einem Hardtail wäre cool. Das gibt ja mega hohe Berge. Also die Gipfel da in Albanien waren 2.500 Meter hoch, lag auch noch viel Schnee oben. Also man könnte, glaube ich, auch super cool sowas wie Biken-Ski machen.
Da wird richtig krass Skitouren gegangen auch.
Ja. Ich weiß nicht, ich mache ein bisschen Werbung für einen anderen, für eine andere Brand, aber es gibt einen Film mit dem Max Kronek, das ist ein Freund von Freunden, der heißt Balkan Express und die fahren mit dem Fahrrad.
Ich wollte es gerade sagen, Flamingo Films, ja. Flamingo Films hat den gemacht, ja. Flamingo Films sind auch die, die mit der Wiebke das gemacht haben.
Ja, ja. Sehr cooles Projekt auch. Also ja, ich glaube, vielleicht reizt mich das dann doch auch mal. Jetzt gerade habe ich wieder gar keinen Bock auf Skifahren. Es ist ein bisschen schwer mit meinen Ski-Hype-Freunden fürs Wochenende, weil jetzt bin ich, ich habe so viel Bock auf Fahrradfahren. Oh Gott, ich fühle mich auch wieder richtig fit. Ich habe einfach Bock, viel Fahrrad zu fahren. Aber so eine Balkan-Express-Bike-Skitour-Sache, vielleicht mache ich das irgendwann die nächsten Jahre mal.
Ich stelle mal eine Frage aus dem FAQ, aus dem allgemeinen Balkan-FAQ. Du sagst geil zum Radfahren, aber viele haben sofort die Hunde im Kopf.
Mhm.
Und? Was sagt der Profi?
Ich glaube, dass das Problem ein bisschen überschätzt wird. Also natürlich, wenn man ein von den 100 Straßenhunden ist, vielleicht wirklich aggressiv und böse, dann ist die Situation wirklich doof. Aber in den allermeisten Fällen jetzt, und es war auch letztes Jahr beim TCR so, sieht man, dass die Hunde leider sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Das heißt, selbst wenn die am Anfang bellen und irgendwie aggressiv wirken, sobald man einen Schritt auf die zumacht oder einmal den Ton hebt oder ein bisschen lauter wird, sind die sofort duckig. Also ziehen die sofort den Schwanz ein und winseln und man sieht, ja, mir hat irgendwie die Perspektive geholfen zu sehen, was für arme Tiere das eigentlich sind. Also in was für einem schlechten Zustand die sind. Die sind einfach nur richtig arm dran, ey. Und ja, die tun mir eh ein bisschen leid, als dass ich, ja, von meinem ersten TCR hatte ich wirklich auch ein bisschen Angst oder Respekt und habe, glaube ich, auch oft zu früh, zu schreckhaft oder zu aggressiv oder sowas meinerseits reagiert. Und inzwischen, ja, seit die mir vor allem leid tun, ist es irgendwie entspannter. Also natürlich gibt es so ein paar Regeln, das heißt, man sollte die jetzt nicht überraschen. Es gibt auch die Regel, dass, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, dass wenn die tatsächlich aggressiv sind oder mich, ja, wenn ich das Gefühl habe, die wollen mich angreifen, dann, wenn ich sofort vom Fahrrad absteige, dann ist dieser Jagdtrieb unterbrochen.
Das ist so funny. Hunde haben ein Problem im Fahrrad. Hunde, also das ist so witzig, kannst vorbeigehen.
Ja, ich glaube, die checken nicht, dass
man Mensch ist. Ja, wenn du vorbeigehst, passiert nichts. Wenn du auf dem Fahrrad drauf sitzt, dann ist Feuer frei.
Ja, dann ist Jagdtrieb. Ja,
ja, ist funny.
Ja, und für mich gibt es so drei Situationen, also wenn ich das so klassifizieren würde. Die beste Option ist, du siehst den Hund oder die Hunde von Weitem und du näherst dich vielleicht langsam und checkst so ein bisschen die Lage, ob die müde sind und überhaupt nicht reagieren oder ob die aggressiv reagieren. Wenn die dann auf mich zurennen, dann steige ich vom Fahrrad ab und zwar sofort und mache das Fahrrad zwischen mich und den Hund und dann rede ich mit dem und in den allermeisten Fällen lässt er dann sofort ab, weil der Hund halt dann, glaube ich, checkt, dass du ein Mensch bist und kein Jagd, also dass der kein Tier, das er jagen kann. Wenn er dann weiter aggressiv ist, dann tue ich so, als würde ich irgendwas werfen, weil ich glaube, das ist, was die meisten, womit sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann ducken die sich weg. Oder ich schreie die auch an, also ich schreie dann zurück. Das hilft auch allermeistens. Und ich hatte nur eine einzige Situation während 2 TCAs und jetzt auch im Balkan, wo es der Hund trotzdem nicht abgelassen hat. Und es war aber ein Wachhund von so einer shady Firma. Also es war ein trainierter, ja, darauf angesetzter halt. Hund, kein wilder Hund. Und der war tausendmal gefährlicher, der hat nicht das aufgehört, Problem, ich konnte nicht mehr gehen, konnte mich nicht bewegen. Und dann ist der Besitzer rausgekommen, hat den Hund mit einem Schuh verprügelt, was mir dann auch wieder mega leid tat, aber das war die einzige, also es nur erst dann hat er ab.
Das Problem ist oft der Zweibeinige am Ende der Leine. Also genau, Straßehunde kannst du nichts dafür, aber abgerichtete Hunde, da sind meistens eher die Besitzer schuld, anstatt der Hund selber. Ich würde noch eine Sache mit einwerfen, die ich so vom Hundetrainer mitbekommen habe. Funktioniert wahrscheinlich aber bei den Straßenhunden nicht so gut, ist ein Hund nicht direkt in die Augen schauen. Also wenn du einen Hund direkt in die Augen schaust, dann werden die verunsichert und könnten aggressiv werden. Das ist so eine Sache. Aber bei Straßenhunden, glaube ich, die eher mit Konfrontation aufgewachsen sind, ist das wahrscheinlich nicht so, also ist wahrscheinlich eher besser, wenn du den anschaust, weiß ich nicht. Ja, aber so bei unseren Hunden, die wir hier so haben, so erzogene Hunde in der Regel.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber ja, ich würde auch alles unterschreiben, was du gesagt hast, weil ich hatte dasselbe in Marokko auch. Unten Marokko easy, oben, wenn du Richtung Spanien, also umso mehr du Richtung Norden kommst, immer mehr Hunde. Und das Einzige, was mich einmal abgefuckt hat, ist, dass das eine halt plötzlich Vollgas vor mein Laufrad gelaufen ist. Und das ist halt kacke, wenn du schnell unterwegs bist.
Voll. Und dann kenne ich mit der Katze. Ja. Gibt jedenfalls auch noch die Situation, wo das ist das einzige Mal, dass ich so einen Hundesprint mache. Und das habe ich auch jetzt im Balkan wieder ein paar Mal gemacht, ist, wenn man in so eine Senke fährt zum Beispiel oder bergab fährt oder schon schnell ist und dann kommt ein Hund gerannt, dann ist es halt super schwierig, von 50 auf 0 anzuhalten. Und man darf aber auch nicht unterschätzen, wie krass gut die Hunde sind, so 10 Sekunden lang Vollgas zu geben, aber mega krass schnell. Also so, dass man sich richtig Mühe geben muss, dass man da wegkommt.
In den meisten Fällen funktioniert es eigentlich nicht.
Nee, außer es geht halt so leicht bergab oder man hat schon viel Schwung. Und es gibt ja dann so für uns unsichtbare Territorien, glaube ich, wo die dann einfach stehen bleiben. Und diese unsichtbare Grenze, bis dahin muss man halt sprinten dann. Also ich hatte eine Situation auch jetzt mit Viktor in der Nacht und ich war in seinem Windschatten, es war ein bisschen so Seitenwind und es ging so wellig auf Asphalt. Und es war krass gepusht und für mich war es echt anstrengend, überhaupt im Windschatten zu bleiben. Und dann irgendwann nach einer Stunde oder so, habe ich gesagt, so hey Viktor, wir müssen ein bisschen langsamer machen, ich finde es voll stressig. Und in dem Moment, in dem ich das gesagt habe, kam halt so ein Straßenhund auf die Straße gerannt und ich bin so krass erschrocken, ich bin so heftig weggesprintet, also von ihm weggesprintet und er so, hä? Jana, you still can. So heul nicht
rum. Ja klar,
rum,
mit ein bisschen Adrenalin geht alles.
Ja. Also wenn man dann mal so einen Hundesprint macht, ist man dann auch oft erstaunt, was da noch so in den Beinen steckt.
Geil.
Ja.
Ja, aber allgemein, man kann sagen, also von allen, also das jetzt wieder, dieses Hundethema machen wir jetzt wieder so groß, aber auch von allen Hunden, die ich bisher auf dem Rad gesehen habe, passiert ist effektiv noch nie was, also gebissen werden oder irgendwie so ein Quatsch.
Ja, man kann natürlich auch so ein bisschen Vorsorge treffen, zum Beispiel vor dem TCA ein paar Wochen oder zwei Monate vorher oder so, hole ich mir oft so eine Rabies-Impfung. Tollwut. Ja. Zumindest, also man muss dann immer noch zum Arzt, wenn man gebissen wird, aber man hat ein bisschen mehr Zeit. Also ich glaube, im Fall, dass man wirklich gebissen wird, ist es gut. Ich habe immer so kleine Jodpads dabei, die sind auch gut, wenn man stürzt. Alkoholpads, um eine Wunde zu reinigen. Also ich würde die Wunde mit Alkohol reinigen, dann diese Jodpads drauf machen und dann so eine kleine Bandage drum. Und wenn man vom Hund gebissen wird, sollte man trotzdem auf jeden Fall zum nächsten Arzt gehen.
Aber genau, trotzdem nochmal kurz, um die Ding rauszunehmen, ist nicht der Regelfall, dass man gebissen wird.
Nein, also toi toi toi, mir ist das noch nie passiert und es gibt auch wenige Stories von Leuten, denen das passiert ist. Und wenn, dann war das oft der Fall, dass sie die Hunde halt so überrascht haben. Also ich glaube, auch in der Nacht ist es wichtig, dass man dann immer so auf einem Ohr noch hört. Also meistens hört man den Hund ja, bevor man ihn sieht, sodass man anhalten kann oder irgendwie reagieren kann.
Ja. Ja, also ja. Wir mit dem Auto unterwegs waren und immer wieder eine Strecke so angehalten haben beim TCR. Wir waren Best Friends. Also bei uns waren die überhaupt nicht aggressiv, sondern die haben sich dann mal vor unser Auto gesetzt und gewartet, bis wir einen Keks rausgeworfen haben oder so. Die waren ganz lieb zu uns im Vergleich zu euch.
Ja, ich hatte zum Beispiel auch letztes Jahr beim TCR komischerweise das Gefühl, die waren alle super müde. Also ich hatte, glaube ich, überhaupt gar keinen Hundesprint oder sowas.
Ja, weil schon vor die Radfahrer vorbeigefahren sind, die so, boah, jetzt noch eine. Okay, die jage ich jetzt noch, aber dann reicht's.
Ich war Fünfte. So viele waren da nicht.
Ja, viermal mussten sie schon. Ja. Ich glaube so, hinten raus, die Leute so, da liegen überall tote Hunde rum.
Nein, die allermeisten Hunde da sind wirklich süß und tun mir leid.
Ja, das ist ja der Umstand, der den Hund so macht. Der Hund an sich ist ja nicht das Problem. Heute mal wieder eine Laberfolge,
ne? Ja, aber mit vielleicht ein bisschen Mehrwert. Also Leute, Balkan kann ich empfehlen. Hab keine Angst vor den Hunden. Nehmt ein bisschen breitere Reifen. Ja.
Wenn ihr mit dem Auto fahrt, nehmt einen Fahrzeugschein mit. Und wenn ihr, kann ich auch noch sagen, wusste ich auch nicht, es gibt irgend so einen Zettel, den man von seiner Versicherung braucht, wenn man den Balkan fährt. Also manche Länder brauchen so eine Extra-Versicherungsschein, grüne Karte, nee, irgendwie sowas. Hatten wir auch nicht, wollten wir schon wieder das Auto beschlagnahmen, hat 4 Stunden gedauert. Braucht ihr beim Radfahren übrigens nicht, das war auch so funny. Ich habe so Videos gemacht, wie wir in den Grenzen immer warten. Da bin ich einmal, weil wir standen glaube ich schon 3 Stunden an der Grenze und dann habe ich eben gesagt, hey, geil, ich mache jetzt mal kurz Rad vom Träger runter und fahre mal vor zur Grenze an sich. Bin dann so 5 Minuten mit dem Rad vorgefahren, habe ein Video gemacht beim Zurückfahren, wie lange es dauert, bis ich wieder an unserem Auto angekommen bin. Wir haben einfach, keine Ahnung, 5-6 Stunden an der Grenze verbracht.
Einfach. Ja, mit dem Fahrrad ist halt super easy. Also ich bin auch beim TCR einfach immer an allen Autos vorbeigefahren, also an der kompletten Schlange. Hab halt vorne gefragt, das Auto, das vorne war, ob okay ist, wenn ich vorgehe. Die haben immer ja gesagt und auch vor allem während des Tages ist es super heiß dort. Also es ist schon crazy, dann da auch mit dem Auto so lang zu stehen. Ja, witzig war auch, dass die Leute an der Grenze, also die Grenzer beim TCR, die haben mich dann oft gefragt, ob ich jetzt die letzte von diesen Fahrradleuten bin. Und ja, so, nee, da kommen noch 400.
Hoffentlich 400.
Ja, ich glaube, für die ist es auch ziemlich witzig zu sehen, weil das natürlich auch oft Grenzen oder Regionen sind, wo jetzt eher ungewöhnlich ist. Vielleicht schon mal Radreisende, aber auf jeden Fall nicht in dem Umfang. Und er weiß nicht, was die sich dann denken. Ja, die irgendwann hat dann auch schon jemand gefragt, Istanbul. So, ja, genau.
Hey, lass mal einen Deckel drauf machen, weil ich gehe jetzt raus, die Sonne scheint.
Ja, mach mal. Geh jetzt arbeiten und dann am Nachmittag hoffentlich FDP-Test fahren.
Woo. Oh, wo?
Gehe hier immer einen kleinen Folderberg, den mag ich gerne. Das ist mein Lieblingsberg hier in Innsbruck. So ein
den sind wir auch schon mal gefahren. Ja, zweimal, dreimal.
Schön steil, 600 Höhenmeter. Ist perfekt für mich.
Ich gehe auch steil, aber wir gehen jetzt erstmal klettern.
Cool.
Aber ja, weil so schön, schön warm. Mit Falle, der den Joschke verfolgt hat. Dann
hören wir uns nächste Woche.
Ja, überlegen wir uns mal wieder was. Nicht nur labern. Ah, nächste Woche, hör auf. Wir wollten ja eigentlich mehr Papier. Das ist schon wieder sehr schnell.
Was wollten wir?
Ja, hey, eigentlich haben wir mal so eine Krisensitzung gemacht in Folge 10. Hey, wie machen wir weiter? Ja, ein bisschen entspanntere Abstände machen. Und jetzt guck uns an, jetzt ist es schon wieder Wochenrhythmus.
Ja, aber sonst fehlt es mir auch.
Ja, es hat sich schon so eingedödelt, gell? Stimmt. Wir können mal wieder Pizza essen gehen nächste Woche oder so.
Pizza bin ich immer dabei.
Ja, ich komme nach Innsbruck.
Cool.
Alright.
Bis dann.
Liebe Jana.
Stefan.
Nächste Woche Pizza.
Tschüss.